Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café und wir haben heute mal wieder ein 10 in 10. Wir sprechen heute zum zweiten Mal mit Lande und mit der Plattform sind ja aktuell recht viele Investoren unglücklich. Und warum das so ist, der Sache wollen wir mal auf den Grund gehen und dazu sprechen wir jetzt gleich mit dem CEO und der ist tatsächlich schon zum zweiten Mal bei uns. Aber wir können auch jetzt schon sagen, das wird ein bisschen längere Folge, es sind eher 20 Fragen geworden, weil es ja so viele Nachfragen gab und ja, die Antworten auch relativ interessant waren. Also bleibt auf jeden Fall dran, wenn euch das Thema interessiert.
Ja, unglücklich, weiß gar nicht, Lars, ob wirklich so viele unglücklich sind. Aber es gibt zumindest einige Dinge, die wir in Frage stellen müssen und mussten und gefragt haben. Und bevor wir mal reinspringen, würde ich sagen, lass uns mal noch kurz schauen, wie denn die Zahlen sich verändert haben zum ersten Mal. Die habe ich nämlich extra rausgesucht.
Bin gespannt.
Ja, wir haben jetzt nämlich mittlerweile 23 Millionen Euro Kreditvolumen. Ich meine, damals waren es ein Zehntel davon, 2-3 Millionen zu der Zeit. Und die Investoren haben sich auch versiebenfacht. Wir sind jetzt bei über 7.000 Investoren dort. Leider hat sich die Rendite etwas gesenkt. Also die Rendite ist jetzt runter, also ihre offiziell genannte Rendite auf 10,8%, was ja aber immer noch ordentlich ist und niemand unglücklich machen sollte.
Das glaube ich auch nicht, das ist ganz gut. Ja, aber das mit der Rendite, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich habe ja hier jetzt meine Statistikseite ein bisschen aufgebaut und wenn ich in die Jahre schaue, also 2021 hatte ich noch 12,79, 22 waren es dann noch knapp 10, 22 nur noch knapp 9 und jetzt stehe ich so bei, ja, das Jahr ist ja noch in der Mitte, also kann man nicht sagen, aber insgesamt liege ich bei 9,2 aktuell.
Ja, ging bei mir auch ein Stück runter, das Ganze, ja. Aber ich würde sagen, lass uns mal den Nikita, weil so heißt nämlich ihr CEO, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen schon genannt haben. Du kannst bestimmt den vollen Namen vernünftig aussprechen im Gegensatz zu mir, Lars.
Ich glaube, er heißt Nikita Gonchas.
ausgesprochen. Lassen wir ihn mal zu Wort kommen, warum er denn überhaupt mit uns reden wollte, oder?
Genau, das machen wir. Und wie immer, also ihr hört die englischen Antworten und wir sprechen dann darüber, ja, was er so gesagt hat. Legen wir los.
Guten Tag, Lars. Yeah, so coming here is a great opportunity for me as a CEO of Lande to cover how our platform has evolved over the years. So we are not the same company as we were last year or the year before. So we are constantly evolving, onboarding new team members, changing origination strategies, and developing all of the internal processes, including IT, debt collection, and so on. So this podcast is a great opportunity for me to show how Lande has changed over the year.
Genau, also Lande ist heute nicht mehr die gleiche Firma, wie es damals war, sagt er. Das haben wir auch eben gerade schon gehört bei den Zahlen, die du vorgestellt hast. Und ja, Nikita ist jetzt auch der erste CEO, der zum zweiten Mal im 10 in 10 ist und der hat auch aktiv angefragt, da halt ja viele der Investoren auch aus unserer Community kommen und einige Dinge über so ein direktes Interview einfach besser zu erklären sind als jetzt über so einen 0815 Blogartikel. Und deswegen haben wir die Möglichkeit natürlich auch gerne angenommen, nochmal mit ihm zu sprechen.
Genau, und geschont haben wir ihn natürlich nicht. Also wir sind gleich knackig eingestiegen, weil nicht nur ich habe mich darüber geärgert, dass es im letzten Jahr war, dass ja überwiegend falsche Kontostände gab, die sich nicht automatisch repariert haben, sondern mussten danach fragen. Ja, und das war auch die erste Frage, die ich ihm gestellt habe. Mal gucken, was er darauf antwortet hat. Also die Frage war natürlich auch, ob wir das jetzt weiterhin sehen und wir weiterhin unser Konto argusartig beäugen müssen. Ja, da hat er dann drauf Folgendes geantwortet.
Yes, Thomas, this is solved actually already in April and we didn't have any new errors in clients' accounts anymore. So because our IT team has done an incredibly good job. So we have hired an experienced CTO who took over the management of the technological team. We onboarded additional backend programmer and they audited all of the investors' accounts one by one. They implemented many auditing mechanisms internally, so we track on a daily basis so that the investors' accounts are shown correctly and no problem with that anymore. Yeah.
Ja, also zur Ursache dann noch nichts gesagt. Dazu hören wir aber später noch ein bisschen was. Es gab wohl Fehler eben in der Datenbank bei den Transaktionen und sie haben personell aufgestockt, einen Backend-Entwickler eingestellt und jeden einzelnen Account auditiert und wohl auch technische Maßnahmen ergriffen, also irgendwelche Lösungen implementiert, damit sie diese Art des Problems dann ausschließen. Ich meine, in der IT kann man eh nie alles ausschließen, aber ich hoffe mal, dass sie daraus wirklich was gelernt haben. Generiert ja auch Kosten bei ihnen, wenn dann ständig Support-Anfragen kommen. Von daher gehen wir mal davon aus, dass sie die Lektion gelernt haben.
Ja, das denke ich auch. Ich weiß nicht gar nicht, ob du das weißt, Thomas, aber es gibt so eine Status-Page jetzt auf Lande, findest du unten im Footer. Und da kannst du auch sehen, ja, Status der Datenbank, ob es irgendwelche Inzidenz gab, etc. Haben sie auch ganz cool gemacht, um da so ein bisschen die Investoren auf dem Laufenden zu halten.
Prima.
Finde ich ganz nett. Mhm. Gut. Aber dann kommt ja noch das wichtige Thema, und zwar, dass die Ausfälle zunehmen. Das ist zumindest bei uns in der Community aufgefallen. Und deswegen haben wir das Thema auch zur Genüge gesprochen. Also ja, schauen wir mal, was er dazu sagt, ob sich das so anfühlt oder ob das wirklich so ist, dass die Ausfälle steigen.
Yes, so it's important to understand why the defaults have increased. Basically, we increase them ourselves. So what did we do? We listened to our investors community and we became much more strict to the farmers. How do we work with delayed loans? So previously we waited and gave some opportunities for farmers to improve their situation. Now actually we start already debt collection procedures at the 16th day, so 6-0, and in some rare cases even on the 45th day. So basically the loans who were like delayed before, we put them automatically in a bulk in default status and starting working with them very aggressively to pursue results. So basically it was a jump in default ratio, but now they are not increasing anymore because, you know, this was just a short-term change of strategy which caused the rise in defaults. And we don't see any other spikes and increasing in default rate anymore.
Ja, spannende Sache. Also Lande ist wohl die einzige Plattform, die zugibt, dass man die Ausfälle selbstbewusst verursacht hat. Ja, und der Grund ist, dass man anfangs noch nett war und man hat versucht, mit den Farmern immer noch zu sprechen und alles außergerichtlich zu lösen. Aber das hat dann irgendwann wohl scheinbar nicht mehr funktioniert. Und der Wunsch der Investoren war halt dann irgendwann, dass man auch härter gegen solche Nichtzahler vorgeht. Und das hat man da jetzt auch gemacht. Und jetzt geht's schon vor Gericht nach 60 Tagen. In schweren Fällen hat er gesagt, sogar nach 45 Tagen. Das führt natürlich dazu, dass die Ausfallrate jetzt gestiegen ist durch diesen Strategiewechsel. Aber das Thema ist jetzt auch abgeschlossen. Also das heißt jetzt nicht, dass die Ausfallrate jetzt immer weiter steigt, sondern das war jetzt halt mal, ich glaube, zwei Monaten haben sie das gemacht. Das war, glaube ich, nur ein Monat. Da ist das halt alles angestiegen. Und ja, jetzt ist das halt der Status und mit dem arbeiten sie halt. Aber genau, dann habe ich nochmal nachgefragt, wieso das denn genau geändert wurde.
Sure, yes. So we saw that in order to secure investors' funds, we need to be more strict with farmers, and we have onboarded in each country we perform in Latvia, Lithuania, and Romania. We onboarded additional lawyers, debt collection lawyers, with their additional systems implemented to speed up the process. So basically, Lande grows, and now we are 30 people already in the team, and each country holds at least 2 debt collection specialists in-house, which are working much more rapidly with debt collection. So it's just a change of strategy. It's also impacted a lot by economical situation and geopolitical situation. We're just adapting to the market and being much more strict with the farmers. Yeah.
Ja, also letztlich geht's hier um die Professionalisierung des Teams und des Geschäfts in allen Ländern, in denen man aktiv ist. Und man ist halt einfach mit den Jahren gewachsen und deswegen konnte man wahrscheinlich irgendwann nicht mehr den Weg gehen, jetzt einfach immer gut mit denen zu reden. Dann sagen die, ja, wir bezahlen nächste Woche und dann bezahlen sie wieder nicht und das zieht sie halt so hin. Deswegen muss man da jetzt einfach auch hart durchgreifen. Und ja, die Ausfallquote, die ist aktuell bei 5,8%. Und dann habe ich ihn auch gefragt, warum die denn im Vergleich zu Heavy Finance immer noch so gering ist. Also einige beschweren sich ja jetzt über diese 5,8%, aber wenn man dann auf Heavy Finance schaut, dann ist das halt nochmal deutlich geringer als das, was man da sieht. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, vielleicht weißt du die, Thomas, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall 10, ich glaube sogar 12% oder
genau, höher. Genau, das ist höher, die liegt höher bei Ihnen. Ja. Fand ich ja schon ganz schön dreist von dir, hier gleich nach der Konkurrenz zu fragen, aber gucken wir mal, wie er das umschifft hat.
Genau, fällt mir halt immer wieder auf, deswegen bin ich mal gespannt.
I cannot comment on other companies, but what I wanted to say is that for us, 5.8% is still quite high. So we have reviewed our loan origination policy. And if we will publish the statistics soon, but what I want to tell is that we decreased a lot unsecured loans, which was loans against future harvest, because we see some risks in this collateral type, and we decreased it. Last year it was 30%, and this year it's only 10%. And actually, we now provide this loan type only to the best two clients, and 90% of the loans in 2024 are backed with land or machinery. If we speak about Romania, they don't issue any loans without collateral at all. And their LTVs are even lower than in Latvia and Lithuania because it's a new market. And their policy internal is extremely strict, at least for the first year, until they have this surety about the quality. So 5.8 is still high to us. And if we look at Land and machinery loans, the default rate there is around 4%. And this is what we want to reach. It should be below 5%.
Ja, also er hat natürlich nicht zum Vergleich gesagt, Heavy Finance, dass er da schön sofort weggekehrt. Hätte ich jetzt auch gewundert.
17%.
Oh, 17%, da habe ich mich natürlich verschätzt. Das ist ja noch, das ist richtig krass.
Aber da hat, die haben halt auch ein Rating-Konzept und das dementsprechend auch ganz andere Zinssätze dann bei den ganz hohen, die auch höhere Ausfallraten haben.
Genau, das ist so. Also ist halt die Frage, ob unterm Strich nicht am Ende das Gleiche bei rumkommt. Ich bin jetzt gerade erst bei Heavy Finance eingestiegen, von daher bin ich mal gespannt. Ja, aber kommen wir zurück zu der Frage. Also seiner Meinung nach sind diese 5,8%, die wir eben erwähnt haben, die sind immer noch zu hoch. Und das werden sie jetzt ändern, beziehungsweise sie sehen schon, dass es sich ändert, weil die aktuellen Kredite, die sind jetzt sicherer als vorher, weil die jetzt immer nur noch mit einem wirklich harten Collateral, also mit einer harten Sicherheit kommen. Und das sollte dafür sorgen, dass die Ausfallrate halt auch in den nächsten Monaten sich verändern sollte. Und es gibt jetzt so gut wie keine Kredite mehr gegen zukünftige Verkäufe von Waren. Da spricht er speziell von diesen Getreidekrediten. Und da spricht er auch davon, dass das halt die eigentlich unbesicherten Kredite waren. Also ich dachte einfach, eigentlich immer die Verkäufe in der Zukunft wären auch eine Sicherheit. Aber scheinbar ist das für die unsecured gewesen. Und dann hat er noch von Rumänien gesprochen. Da achtet man aktuell besonders darauf, dass das LTV sehr, sehr niedrig ist am Anfang, zumindest jetzt für das erste Jahr. Und die Zielrate für die gesamte Ausfallquote sind 4%. Also schon relativ niedrig gegenüber Heavy Finance. Das zeigt auch, dass die ein ganz anderes Konzept scheinbar fahren als Heavy Finance, was ja auch ganz cool ist eigentlich, wenn man die dann beide im Portfolio hat. Ja. Und dann wäre es natürlich cool, das hat er ja von diesen ganzen Kreditarten, von diesen verschiedenen gesprochen, aber das sehen wir halt nicht in den Performance-Berichten, beziehungsweise in der Statistik. Und da habe ich ihn gefragt, ja, beziehungsweise gesagt, dass es auch ganz cool wäre, das in den Berichten zu sehen, ja, und ob sie das eventuell übernehmen könnten.
Yes, that's what we're working about, on to have statistics on defaults by collateral, by country, and also by vintage, by year, because as I mentioned, our policy and our proficiency and our team is evolving year by year, so we see a decrease in default rate. The loan quality is getting better and better each year. And if we might even made some mistakes in 2021 when the platform was extremely young. So, I mean, we issued in 2021 maybe 1 million or 2 million a year. Now we issue more than 10 million a year. But the quality is much better at the same time because we define the channels, how to sell loans to farmers. We build a brand, we build a team, we build experience. This year we hired an extremely experienced professional in agriculture, a woman who led a loan portfolio of the biggest agricultural cooperative in Latvia or maybe even in Baltics. She managed a portfolio of 100 million euros in this cooperative. So she done it for 10 years and we basically headhunted this professional to our team and it improved the quality of loans even more. So we're constantly working on improvements, yes.
Also ja, ein bisschen lange Antwort auf meine eigentlich kurze Frage. Also auf jeden Fall sind sie dran, also diese Performance-Sachen kommen und dann hat er noch ganz viel erzählt, ja, was wen sie da eingestellt haben und dass das jetzt alles ganz super wird und so. Ja, also es soll auf jeden Fall eine historische Performance geben, das dann, womit wir dann noch weitere Einblicke bekommen als Investoren und auch sehen, wie sich Lande dann über die Zeit entwickelt hat. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall relativ hilfreich. Und dann habe ich nochmal nachgefragt nach diesen Unsecured Loans, weil mir das da in der ersten Erklärung nicht so ganz klar war und dazu hat er noch ein bisschen ausführlicher was gesagt.
So it's hard to cover this in 1 minute, but the idea we had a bigger proportion of harvest loans against the grain pledge 2 years ago, but the market changed a lot. It's hard for me to cover it very rapidly, but before the contracts we built, they worked, but after the war, the operations between grain buying companies and between the farmers changed. So if before they were obliged to bring the grain to the grain buyer, if they did not, they were fined. After the war, it changed and they removed these fines. So the farmer could bring the grain to this buyer, which he signed contract, or he could breach the contract. And this means that we are not so sure about this product anymore, and we decreased rapidly the amount that we used it. It's not because we made a mistake or something, just because the market changed how the market works right now, how the farmers work with grain buying companies. And we adapted quite fastly to this. So we actually asked all of the farmers who had this type of loan to provide collateral, machinery or land. So it's a lot of things we worked on last year, and it was exhausting, but we made a huge progress to secure even the old loans, not talking about the future loans.
Also ich hatte das schon richtig verstanden. Also damit sind wirklich die Kredite gemeint, die mit den zukünftigen Verkäufen abgesichert wurden. Und das zählt halt für Lande als unsecured. Interessant ist auch, dass sie halt für die bestehenden Kredite halt noch nachträglich eine Sicherheit angefragt haben, um die halt nochmal sicherer zu machen, damit ihnen die Dinger halt nicht um die Ohren fliegen. Also das hat wohl früher ganz gut funktioniert mit den Getreidekrediten. Aber jetzt durch den Ukraine-Krieg wohl nicht mehr. Da gab es wohl dann bestimmte Modalitäten, die zwischen den einzelnen Parteien sich da geändert haben und ja, auf die man dann halt entsprechend reagieren musste. Es hat also laut ihm jetzt nichts mit Lande zu tun. Das sind nicht ihr Fehler gewesen, sondern der Markt hat sich einfach geändert und daran musste man sich halt anpassen.
Immer der böse Markt, der schuld ist. Gell? Aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Also wenn halt ein Bauer seine Ernte nicht einholt und auch andere Faktoren, die mein Getreide, wenn man halt auf irgendwas wettet oder auf irgendwas baut, was noch in der Zukunft ist, also ein erwirtschaftetes Produkt, was dann noch gar nicht da ist, sondern irgendwann kommen soll, ist halt eigentlich eine riskantere Sicherheit. Da waren wir vielleicht auch zu naiv zu sagen, naja, die Ernte, die gehört uns dann im Notfall, aber die muss ja erstmal eingebracht werden, erfolgreich, und da ist vielleicht ja auch der ein oder andere dann gescheitert, wie wir dann gehört haben.
Ja, also ich weiß noch, dass sie das Ding damals als super sicher beworben haben, weil es ja diese drei Parteien gab. Es gab ja einmal diesen Käufer, der ja schon irgendwie diesen Vorvertrag hatte. Dann gab es halt den Bauer selbst und dann halt Lande dazwischen. Aber das, genau, dieser Contract oder diese Möglichkeiten, die haben sich wohl dann ja irgendwie geändert. Und dann war es halt doch nicht mehr so sicher und einfach, wie sich das ja.
Und dann gab es halt auch den faulen Bauer, ne, der nichts getan hat und dann die Getreideernte halt vergammelt ist. Und dann gab es halt keine Versicherung, die bezahlt hat und auch kein Käufer, der natürlich dann eingesprungen ist und halt auch nichts, was dann zu holen war.
Genau, aber trotzdem spricht es ja für Lande, dass sie jetzt sogar noch die alten Kredite nachträglich besser besichern wollen, um halt den Investor zu schützen am Ende.
Auf jeden
Fall.
Ich
halt auch.
Die haben
Regeln. Ich habe auch viele von diesen Dingern im Portfolio, von daher ist es auch in meinem Sinne natürlich, dass das ja ordentlich läuft. Ja, und dann habe ich ihn noch abschließend gefragt, dann war meine Frage dann endlich zu Ende, dann kommst du mal dran, ob es dann die Grain Loans, also diese Getreidekredite überhaupt noch weitergeben wird, weil er hat ja gerade schon, ihr habt ja gehört, ist sich ja relativ unsicher, ob das überhaupt noch Sinn macht.
Mostly yes, we will still have this type of loans, but it will be the contrary. Those will be issued only to the best clients who actually have the collateral, but some farmers are too proud, and they say, look at my balance sheet, I'm profitable, I have a lot of assets, equity, I'm asking for a considerably small loan, and I just don't think I should give you this collateral because I'm doing so well. And if we agree with him in our analysis, we see that he's a reputable farmer, we could issue a small loan to him, but it would be a sign of quality, not the opposite. Yeah.
Also die werden auf jeden Fall weiter solche Kredite anbieten, aber nur noch mit den besten Kreditnehmern arbeiten. Aber die Anzahl, die wird wohl dramatisch schrumpfen. Ja, also da werden wir wohl wahrscheinlich dann eher andere Kredittypen in der Zukunft sehen.
Genau, die Besten der Besten mit kleinem Geld auszahlen.
Ja, also ist natürlich auch, also ich habe ja einige von denen getroffen, als ich da war, das sind halt auch Farmer, also die haben halt, ja, die nehmen halt das Geld und sind die erstmal happy, und ich glaube, die denken dann auch gar nicht so weit, was da dann demnächst passiert und ob man das Ding dann zurückzahlen kann. Also es ist halt auch, glaube ich, eine schwierige Klientel, was Finanzen angeht, könnte ich mir vorstellen, aber es ist halt dann Landesjob entsprechend, ja, das zu managen.
Haben Sie dir nicht letztes Mal schon die Ohren lang gezogen dafür, Lars, für deine Aussage, dass Farmer nicht rechnen können?
Ja, gut, aber ich habe das jetzt ein bisschen diplomatisch ausgedrückt. Ich hoffe, das kommt jetzt besser an.
Ansonsten hast du es jetzt ja relativiert und wir können rüberschwenken zur Frage Nummer 3. Ja, nach 8 Fragen kommt jetzt die Nummer 3. Ja, da ging es nochmal mir darum, dass er nochmal bitte veranschaulichen soll, wie das Eintreiben so in der Regel abläuft und ob es da länderspezifische Unterschiede gibt. Und das war eine Herausforderung, die er nicht ganz geschafft hat in einer Minute.
Yes, so I would say that I'm not so prepared to cover, step-by-step process with days. This is a work of legal team. I know, what is the approach, and I reviewed it and accepted it, and we follow the guidelines, but I wouldn't be able to tell you the exact days, on which day we send this letter, on which day we do this. But the internal guideline now is that loan will be sent to court with a delay of 60 days for all markets. And this is where the lawyer is creating documents to the court and issuing them. So basically, this from our side, this contract will be breached by the farmer. So that's it. He will need to repay it in full after that. So it's basically, you can consider it will be defaulted soon. How the recovery times, they differ country to country and the loan type by loan type. And it's very different for each you should consider the legal status of farmer. Is it a physical person or legal person? Did he default on only our loan, or he's going through the insolvency? Some of the debt collection cases will be incredibly fast. For example, in Lithuania, they have a quite good legislation where if you send the farmer to court and if he's not, so I think we're more than a minute here. So basically, it's hard to cover this in 1 minute. We have issued a great blog post about this, which you can see with the exact days for each recovery stage.
So, also er hat es nicht ganz geschafft, aber er hat es natürlich schön gemacht und hat gesagt, eigentlich ist er ja gar nicht sehr zuständig und das zeichnet ja auch einen guten Vorgesetzten aus, ne? Er lässt die Aufgaben da, wo sie hingehören, also bei seinem Legal Team, das zuständig ist, hat nochmal die 60-Tage-Geschichte uns erklärt, also nach 60 Tagen geht das Ganze an ein Gericht, also ist ein Anwalt, er stellt die Unterlagen, reicht den Fall ein, ab dann ist der Kredit ausgefallen und wird eben eingetrieben und die Zeit, wie es das Geld wieder zurückkommt, die variiert natürlich von Land zu Land, aber auch von Kredittyp zu Kredittyp und von Landwirtschaft zu Landwirtschaft unterschiedlich. Also Einzelunternehmer, Landwirt oder ganze Kooperativen oder was auch immer. Das ist ein großer Unterschied, was dann halt die Prozessgeschichte angeht. Und da hat natürlich nicht ganz Unrecht, wenn man ihren Prozess kennt mit der einen Minute. Ich habe mal geguckt, in dem Blogdokument sind 15 Schritte aufgezählt. Wenn die hier vorgelesen oder ich die euch jetzt vorlesen würde, würde man die Minute locker schlagen. Deswegen verlinken wir die in den Shownotes, kann sich jeder nochmal die einzelnen Schritte angucken, die 15 Schritte. Das sieht schon sehr durchdacht aus, von daher passt das. Ich wollte aber natürlich wissen, welches nämlich das schnellste Land und der einfachste Fall ist. Vielleicht kriegt er das ja in einer Minute hin.
What I hear from the lawyers, it might be Lithuania. Yes, but I would say it's still different case by case. Yeah. So it's, I would say both of them are easiest cases if he's not going through the insolvency. Insolvency makes it much more longer in any case because there's different procedure than just single loan default, right? It really depends what happened to the farmer. He's not paying to us or, yeah, he's bankrupt and so on. So, yeah.
So, also Litauen geht wohl am schnellsten, hängt dabei eben, wie ich schon gesagt habe, an den Umständen ab. Und vor allem, wenn es halt in Insolvenz geht, dann ist egal, ob es ein einzelner Farmer oder ein ganzes Unternehmen ist, dass es dann eben am allerlängsten dauert. Was, finde ich, nochmal ein bisschen zeigt, dass es eben durchaus auch sinnvoll ist, die Daumenschrauben nicht zu hart anzuziehen. Es ist zwar schön, wenn sie gleich vor Gericht rennen, aber wenn sie es halt zu weit anziehen und er nicht mehr bezahlen kann, kommt die Insolvenz und dann dauert es definitiv länger, wie wenn sie noch irgendeine gütliche Lösung finden, wie er das halt abstottert oder sowas. Aber das werden sie bestimmt mit ihren Kompetenzen besser wissen, wann das sinnvoll ist und wann nicht.
Ich schätze mal, die behalten sich wahrscheinlich bis kurz vor Gericht noch alle Optionen offen, dass der Kreditnehmer dann noch reagieren kann. Aber egal, alles geht wahrscheinlich schneller als eine Insolvenz in Deutschland.
Das ist richtig, ja. Aber wir waren natürlich...
Hoffen wir, dass das Lande nie nach Deutschland kommt.
Ja, oder wir wissen, was wir dann tun müssen.
Ja, nicht investieren.
So sieht's aus. Aber was uns ja überrascht hat, war, dass eben Litauen besser läuft als ihr Heimatmarkt. Das wollte man dann nochmal genau wissen, was das heißt.
I mean, they're not very protective for the borrowers, because Latvia, I would say, is protective to the borrower. In Lithuania, it's like more maybe business approach, and they just don't babysit the delayed, like the bad payers, I would say so. So they're more aggressive on that, yeah. Latvia is still fine. I couldn't say it's bad, yeah. It's maybe a bit slower, but it's not very long, yeah. You just ask which one is the fastest, but no one is bad. We wouldn't enter the country where the debt collection, legal institutes are not set up. Yeah, they're working quite well over all markets. Just it could be a bit faster or slower, case by case.
Also in Litauen sind sie wohl beinhart. Das heißt, ja, für alle Kredithaie da draußen nur noch in Litauen investieren, weil in Lettland gibt es wohl mehr Schutz für Kreditnehmer vor den bösen Loansharks als in Litauen, wo mehr gekuschelt wird. Aber grundsätzlich sind beide Märkte flott oder relativ flott, meint er, und gleich gut, weil sie würden ja eh nirgends hingehen, wo es nicht flott wäre. Daher rechnen wir damit, dass es in Rumänien auch schnell geht, oder Lars?
Ja, denke ich mal auch. Also ich glaube, das haben sie sich auch überlegt. Ich weiß gar nicht, ist Heavy Finance auch in Rumänien? Oder ist das ein Markt, den sie nicht haben?
Polen haben sie, glaube ich. Ich glaube auch, die haben auch relativ viel mittlerweile. Bulgarien, Litauen, Lettland, Polen, genau. Portugal.
Ah, okay.
Der Mabadi, ich glaube, das Gros ist auch Baltikum.
Gut, dann ist natürlich Rumänien auch ganz interessanter als Ergänzung, dass die Märkte sich da nicht so krass überschneiden.
Ja. Genau, und aufgrund der Dynamik haben wir dann noch eine Frage von mir gleich hinten dran geschoben, weil es ging ja die ganze Zeit um das Thema Auswahl, Auswahl, Auswahl. Und ich hatte eben im Vorfeld schon unter Druck, naja, nennen wir es der Druck, aber ein bisschen gestresst damit, dass ich ihm 4 konkrete Projekte von mir rübergeschickt habe und wollte halt wissen, wie sieht es denn damit aus? Kann ich die 4 Projekte abschreiben oder nicht?
Mm-hmm. Yeah, I checked all the each project case by case before the call, and some of them are quite old projects. I think you're one of the earliest investors on Lande, Thomas, so it's great that you're still with us. What I would say is that those projects mostly were those which I mentioned before, harvest projects, right? And the idea here is that the collateral is not existent in this case, so we should go through the whole process of insolvency, and we need to pursue the personal items of the farmer, and we should block his accounts, and so it's a longer procedure altogether. But it's not lost for sure. And one additional thing I wanted to share on this podcast, which is incredibly crucial for investors to know, that we are also considering to use some of the late fees in other defaulted projects to actually cover some of those who will not be fully recovered. Did I state it clearly, or do I need to explain it a bit more?
Ja, der frühe Vogel fängt den Default, habe ich gedacht, ne, nach der Antwort. Also manchmal ist es nicht immer gut, ganz früh dabei zu sein, aber er hat sich alle angeschaut. Ich packe die auch in die Shownotes. Wir gehen jetzt nicht einzeln die ganzen durch, haben wir gesagt. Das macht ja gar keinen Sinn. Das sind schließlich meine Ausfälle, vielleicht auch eure da draußen, aber hauptsächlich mal meine. Und mir ging es ja darum, dass wir exemplarisch mal nochmal drüber reden, eben was so die Hauptursache sind. Und aus seiner Sicht waren es ja alles Getreideprojekte. Und das richtig Interessante war dann aber, dass er ja dann rausgelassen hat, dass sie sich eine Strategiewechsel überlegt haben oder überlegt haben, dass sie die Versäumnisgebühren aus anderen Krediten nutzen möchten, um eben diese ausgefallenen Kredite oder überhaupt grundsätzlich ausgefallene Kredite damit zu kompensieren. Da musste ich natürlich nochmal nachfragen, was das so genau bedeutet.
Das ist echt super interessant und auch so ein bisschen die Überraschung des Podcasts fand ich, aber hören wir mal rein.
Yes, so basically, if we will not be able to recover in full one or some of those projects, we are also considering to use the late fees from some other projects to cover it here. So it will improve the investor's position because, yeah, we are reconsidering the policy about late fees. We don't want to distribute them just as it is, you know, because it wouldn't be very fair that some investors get extra profits from the late fees and some of those would have, you know, some increased losses in older projects. So this kind of approach we want to use to balance out the returns of investors.
Genau, also sie überlegen tatsächlich diese Zusatzgewinne, eben die Säumnisgebühren, über die eigentlich erwarteten Zinsen hinaus als Kompensation für die Ausfälle von den anderen Krediten heranzuziehen. Fanden wir beide eine gute Idee und haben das dann auch nochmal deutlich ihm gesagt. Und darauf hat er uns dann noch eine Info durchsickern lassen.
Ja, I mean, this is what is done by the payday lenders, right? So this is their business approach. So few paying clients pay for the others who don't pay, I guess, from what I know. So if you issue 10 payday loans and 3 of them pay, those cover all other 7 which were lost because of the high interest rate. But we don't have high interest rate, but we could, you know, be motivated to ask for more late fees from other projects, you know, to cover the unpaying farmers. And the team agrees, and this is a strategy we accepted in the beginning of the year. We made a plan for the late fees we want to reach and to use it in covering the potential losses, yeah. So let's see how it goes, yeah. But so we do our best.
Also nicht wie Payday Loans funktionieren, das meinte ich nicht. Also das wissen wir ja, dass da die Kreditraten deutlich höher sind und dann die Ausfälle damit kompensiert werden und wir einen ganz anderen Zinssatz bekommen, sondern ich meinte eher, dass sie eben die Säumnisgebühren, habe ich durchgehört, erhöhen möchten, so ein Stück weit, oder dass es zumindest sehr relevanter wird für sie und sein Team das auch gut findet und sie schon an einem Plan gearbeitet haben Anfang des Jahres. Und das klingt danach, wie wenn die Umsetzung ja schon vor der Tür steht und nur noch ein bisschen dauert, ne?
Ja, genau. Also sie wollen das Thema scheinbar, wie es anhört, so ein bisschen mehr fokussieren. Wir wissen jetzt leider nicht, wie viel Säumnisgebühren die zahlen, aber ich nehme mal an, irgendwas zwischen 3-5% für jeden Tag, der da irgendwie rausfliegt. Also wie bei Crop hier beispielsweise, da kennen wir die Zahlen. Ja. Aber ja, ist halt auch die Frage, letztendlich ist das ja nichts anderes als so eine Art Provision Fund,
ne? Ja.
Was sie da aufbauen, was sie jetzt mit dem Geld machen, werden sie wahrscheinlich irgendwo hinlegen, vielleicht selbst wachsen lassen, noch in, weiß nicht, Money Market Fund oder sowas, Geldmarktfonds, wer weiß.
Ja, natürlich ist die Frage mit, wie hoch dann die Kompensation sein wird, ob dann ausgefallener Kredit, also müssen sie wahrscheinlich auch sehen, wie viel kriegen sie da zusammen, wie viele Ausfälle haben sie, wie viel davon können sie dann auch wieder rausschöpfen. Solche Konzepte kennt man ja, also Umara oder sowas, wo dynamisch angepasst wird, die Ausschöpfung. Aber da gibt es auf jeden Fall noch was, was uns hoffentlich mit guten Nachrichten überraschen können.
Und die Frage ist ja auch, wann aktivieren sie so ein Ding? Also so eine Rückholung, die kann ja auch durchaus in 2 Jahren noch erfolgreich sein. Also aktivieren sie das Ding dann nach 1,5 Jahren schon? Oder weiß ich nicht.
Ja, weiß ich nicht, wie die Insolvenz ist in dort. Also ob die Insolvenz, ist irgendwann hat die ja einen Abschluss. Wenn die Insolvenzmasse quasi weg ist, ob es da noch eine privatrechtliche Haftung gibt gegen den, also Privatinsolvenz oder so, keine Ahnung. Aber irgendeinen Schlussstrich gibt es da bestimmt ja auch.
Nehme ich mal an. Gut, schließen wir das Thema ab, würde ich sagen. Gehen wir zum nächsten Thema über. Und das ist die Regulierung. Also letztes Mal, als wir mit ihm gesprochen hatten, da war das noch in den Sternen, aber die hatten es geplant. Aber jetzt haben sie ja die ECSP-Lizenz und da habe ich ihn gefragt, ja, was ihnen das ganze Thema jetzt eigentlich gebracht hat.
Yeah, so I guess this topic was discussed a lot inside the community when the license was introduced in the industry, not only for Lambda, but for other platforms. And I guess I would agree with investors that the license brings right now only the bureaucracy and potentially will decrease the interest rates. Because I think the industry and the community made a great job of detecting bad fraudulent platforms without the regulator. And I would say maybe they even did it better than the regulator. It's just my opinion. Of course, for Lambda, nothing will change because our approach from the beginning was very serious. And we worked with Lemonway from day one. I think we were one of the first platforms. Maybe the Estate Guru was first. I don't know. But yeah, we started with segregated funds from the day one. We had collateral. We had transparency, statistics, and so on. So I don't really know that something will change for investors on Lambda. I guess for us, it's just a fee for the license, which we pay quarterly, and additional lawyer, which we pay a salary, who is full-time job, is to implement these procedures. So hard to define benefits from Lambda's side. So for the industry, it's still good. Maybe it will be even more safe.
Yeah, okay, a very honest answer.
Yeah, why should I not be honest? You know, we're here, we have a community and regulators, I don't think they listen to podcasts.
Ja, also echt eine interessante Antwort von ihm. Also laut Nikita ist die Lizenz und alles drumherum ist vor allem eins, nämlich ziemlich teuer. Also die haben, was ich auch nicht wusste, für diese ECSP-Lizenz zahlt man scheinbar eine quartalsweise Gebühr, kenne ich jetzt nicht. Und die mussten halt extra scheinbar einen Anwalt einstellen, Vollzeit, der sich jetzt auch um diesen ganzen rechtlichen Kram kümmert. Also kann sich jeder ausrechnen, wie teuer der Spaß dann im Monat sein kann, nur dass sie halt diese komische Lizenz haben. Was ich noch interessant fand, also er hat die Community gelobt, dass sie halt einen guten Job gemacht haben beim Finden der Scams und dass sie das besser gemacht haben, als das vermutlich jeder Regulator könnte. Und seine Meinung dazu war halt auch, dass Lambda halt bereits vom Start weg alle notwendigen Mittel hatte, um als seriös zu gelten. Kann ich mich auch gut dran erinnern. Also die haben damals schon mit Transparenz geworben und hatten auch schon ihre ganze G&V und sowas, hatten sie alles öffentlich. Und die hatten schon getrennte Konten durch Lemonway. Ja, also für Fazit war halt für ihn, dass für Lambda selbst bietet es halt absolut keine Vorteile, dass sie jetzt irgendwie eine Lizenz haben oder so. Und dann haben wir halt nochmal nachgefragt, ob es denn zumindest für die Investoren am Ende denn einige Vorteile hat.
I mean, we were audited last year and we will be audited this year. We're working on the audits. So, I mean, if it was already a good platform, I think nothing changed really. The bad ones so just died out and that's it. Yeah, which I would see this is a filter, you know, one more filter to decrease this bad platform. So.
Ja, also er sagt, am Ende ist es für uns halt ein Filter oder einfacher, so unseriöse Plattformen auszufiltern. Deswegen haben wir das ja auch im Rating als Kriterium, ob eine Plattform reguliert ist oder nicht. Aber viel mehr Vorteile bringt es uns jetzt eigentlich auch nicht. Außer, dass man sich halt ja relativ sicher sein kann, dass wahrscheinlich eine regulierte Plattform nicht unbedingt ein Scam ist, weil es einfach viel zu teuer ist.
Ja, ich sehe es noch nicht ganz so kritisch. Ich sehe halt so, dass sie durchaus auch die Regulierung, die Plattform zwingt, eben ihre Hausaufgaben zu machen, also dass wir im Jahresabschluss dann auf jeden Fall kriegen. Und ja, klar, seriöse Plattformen haben das auch schon vorher getan, aber ich darf dich daran erinnern, nicht alle seriösen Plattformen, auch da haben wir als welche gehabt, die haben mal einen Jahresabschluss gehabt oder haben mal so einen komischen Auditor da drin. Das ist auch eher über die Zeit besser geworden. Und für natürlich unerfahrene Investoren ist das schon eine Hilfe zu sagen, hier, ne, ich habe eine Lizenzierung, dann gehe ich davon aus, dass sie zumindest mal die gröbsten Sachen rausgefiltert haben. Also von daher würde ich nicht ganz so klein reden wollen.
Ja, also ein gutes Beispiel ist halt aktuell, was wir am Markt haben, ist MacLear. Die haben ja auch so eine komische Schweizer Regulierung. Ist das jetzt, zählt das als Regulierung oder ist es einfach nur...
Klar. Ja. Ja, aber das ist natürlich wieder das Problem. Was ist eine vernünftige Lizenz, was nicht? Ich meine, du kannst ja auch ein TÜV-Siegel kaufen. Ne? Also das hatten wir ja auch schon
gehört, ja.
Investio damals gab es ja auch irgendwie komische TÜV-Siegel-Geschichten. Also klar, also das ist natürlich schon der Punkt. Aber generell eine Regulierung bietet uns ja auch Vorteile. Und warst du derjenige, der sagt, du willst nur noch auf regulierten Plattformen zukünftig investieren?
Nicht nur noch, aber die haben auf jeden Fall Vorrang ja gegenüber den Unregulierten. Also wenn unreguliert, dann muss es schon ein cooles Konzept sein, sowas wie auf Fintown oder so, dass ich halt weiß, okay, irgendwie im Hintergrund mit ihren Fonds oder so sind sie dann doch reguliert. Dann finde ich es okay, aber ansonsten bin ich da tatsächlich sehr vorsichtig geworden. Ja, Swapper ist ja so ein Beispiel, wo man halt auch nicht, ja, die können aber auch einen vom Pferd erzählen, ja, weiß man halt nicht am Ende.
Siehste, also so ganz so schlimm ist dann doch nicht.
Das stimmt, ja. Gut, dann gab es noch ein spannendes Thema und zwar habe ich ja jetzt vor kurzem mein Investment bei Capitalia gestartet. Da ist mir aufgefallen, das ist ja auch eine Crowdfunding-Plattform, auch aus Lettland und die behalten 20% Quellensteuer ein. Senken kann man die auf 10%, aber lande als Crowdfunding-Plattform nicht und ich wollte von Ihnen wissen, ja, warum das so ist.
Yes, we are in close contact with Capitalia. We are also members of Latvian Fintech Association, and we discuss all these matters together. We, you know, go to the governments, talks together to discuss all these questions. But there is no common opinion still on this tax, and there are actually other tax questions which are not considering investors, but the platforms, what kind of taxes we should pay. They're still unclear because the local like tax authority still don't have a clear opinion on what the platform is. It's a totally new way of business. You're kind of not a lender, but you still are, and so on. So basically it's all new and nothing is well defined. As soon as it is strictly defined, we will know the answer. Do we need to withhold or do we not? Yeah. For now, we don't have a clear statement that we need to do it. I mean, it's their interpretation and their choice. I think it's the decision should every CEO take on his own. But we talked with Capitalia and I think the goal right now is to achieve that we pay the same 5% as the brokers, but it's still in talks. So 5% should be fine for us as well, yeah.
Also der Grund ist einfach nur, dass beide Unternehmen die Gesetzeslage, die aktuelle, unterschiedlich interpretieren. Wir hatten schon mal so einen Fall, war ja in Besser, glaube ich, auch damals in einigen Ländern Quellensteuer einbehalten, in anderen nicht, schon vor der Regulierung und irgendwann hat sich das dann angeglichen. Und er stellte auch irgendwie in Aussicht, dass es dann demnächst jetzt wohl eine Einigung geben wird und dass man dann sich dann halt für einen Weg entscheidet. Und eventuell gibt es hier auch diese 5%, die wir jetzt auch von Mintos und anderen kennen. Das wäre natürlich ganz cool, weil auf Capitalia ist es schon ein bisschen umständlich, dass man da halt auch wieder diese Steuerbescheinigung hinschicken muss. Und ganz lustig, Thomas, muss ich dir erzählen, wenn man über 5.000 Euro im Jahr Zinsen bei Capitalia einnimmt, dann muss man das sogar in doppelter Form schriftlich per Post nach Riga schicken.
Oh, prima.
Einmal im Jahr.
Wie früher Snail-Mail. Geil.
Genau, ich hoffe, das fällt halt weg und dass sie das da so ein bisschen straffer machen.
Wegfallen ist ein gutes Stichwort, ne?
Genau, da geht es nämlich noch um den Zweitmarkt. Der ist nämlich weggefallen und den vermissen wir natürlich, weil ohne den kommen wir natürlich nicht aus unseren ekligen, endfälligen Krediten raus. Und ja, da haben wir ihn mal gefragt, wann der denn wiederkommt.
I know how investors are really much to have this function, and as we stated in our blogs and in other interviews, the deadline is end of June. So I'm in talks with the technical team every morning 10 a.m. So the same as today, we are still on track with June, and so in a month period it will be realized. So there's no delay in that. We just want to be extremely sure that it works correctly, and it's actually one of the most most technically challenging functions. It doesn't look like that, but when you're like having different levels of investments, like selling, reselling, selling parts and so on, it just gets much more complicated in terms of distributing the payments. And yeah, it's if you do it correctly, it's not that easy. We want to be sure that it works. But so this month it should be back, so don't see any reason not to be.
Also Ende Juni soll der Zweitmarkt wiederkommen. Ein ganz interessantes Information, die ihr noch mitgegeben habt, das war, dass der Zweitmarkt eigentlich somit das Komplexeste ist, was man auf einer B2B-Plattform haben kann oder ein sehr, sehr komplexes Projekt, weil das halt eine weitere Ebene auf den Investments ist. Und das kennen wir auch schon von anderen Plattformen. Die haben ja auch schon gesagt, dass der Zweitmarkt kommt und dann war er erst 2 Jahre später online. Viele Grüße gehen raus an Reinvest24, wenn es die noch gibt, wenn der Podcast rauskommt.
Ja, weiß.
Aber auf jeden Fall, wenn der Podcast jetzt rauskommt, wahrscheinlich noch 2 Wochen und dann werden wir den Zweitmarkt auf Lande dann wieder haben. Dann kann jeder da auch wieder handeln. Dann habe ich noch eine Folgefrage gestellt, und zwar ob das auch mit den, ob der Weggang vom Zweitmarkt auch mit den Datenbankproblemen zusammenhing.
Yes, it's just secondary market is connected with distribution logic, with payment distribution for primary market. So if your primary market distribution is not created correctly, like we had it before. Now we improved it and fixed it. Now we can safely build a secondary market on top of it. But yeah, to do it correctly, it's a challenge for IT team.
Ja, also im Grunde war die Verteilung auf dem Primärmarkt-Effekt und somit auch auf dem Sekundärmarkt. Und die haben jetzt halt dem Primärmarkt entsprechend Priorität eingeräumt. Und dann haben sie halt den Sekundärmarkt repariert, beziehungsweise war der auch aufgrund dessen abgeschaltet. Gut. Bevor uns jetzt hier noch mehr Zeit um die Ohren fliegt, gehen wir mal rüber zur nächsten Frage.
Genau. Das ist die Frage mit der längsten Antwortzeit von ihm übrigens. Und zwar wollten wir nämlich von ihm gerne erklärt haben, wie es denn mit den endfälligen Krediten aussieht. Also die mögen wir ja nicht oder viele Anleger ärgern sich über die endfälligen Kredite, vor allem dann, wenn auch noch die Zinsen am Ende bezahlt werden und eben dessen Getreidekredit weiter dann ausfällt. Da wollten wir wissen, ob es da auch eine andere Lösung gibt zu den endfälligen.
Yeah, I think you meant full bullet loans, right? Where interest and principal is paid. Yeah, because I don't see a problem with bullet loans where monthly interest is paid. But we don't have a lot of full bullet loans. We had at some point several or a few, but we don't like them ourselves. They're just some specific demands from farmers where they are able to tell why they need such schedule, because maybe they're realizing some project to investment project with government subsidies and they get all the money like in a year back. But it's rare on Lande, I would say, in my opinion. We can look at the data. I don't have the numbers right now. But also, I don't agree with not defaulting, not getting any sense of interest paid because we have 90% of the loans are collateral backed right now. This is a little bit too dramatic statement. I would say that we have enough opportunities to debt collect and even get some late fees and so on. So I agree that those loans are not the best, but also I wouldn't agree with dragging down returns because, I mean, it's just how you calculate it. If you consider that you're accumulating monthly this unpaid future interest, it's just you need to adapt your IRR calculator, I guess, and consider it as a future income. Yeah, because in the end, you will get a lump sum and it will increase your interest by a lot, right? So, yeah, it's how you look at it. So, I guess, yeah. And I saw in many actually investment calculators that they don't consider IRR because they use this cash flow model, yeah, right? And it just does not consider that you're accumulating something. But after it's repaid, it gets back. So for me, I don't know. Yeah, maybe there's a solution with changing calculations here. I don't know.
Also bevor wir über unsere Rechenfehler zu unseren Rechenfehlern kommen, ne? Also erstmal mögen Sie ja selber keine endfälligen Darlehen und haben ja auch gar nicht so viele von denen. Gut, meinte jetzt halt die komplett am Schluss zahlen. Aber manche Firmen benötigen die ganzen Teile. Also eben, wenn sie zum Beispiel erst irgendwann in der Zukunft staatliche Subventionen bekommen und dann die Zurückzahlung nutzen können und solange halt irgendwie gar kein Geld haben. Und da sind halt diese Kredite eben passgenau für die. Er fand meine Frage etwas zu dramatisch. Na, ich muss natürlich an dich denken, Lars. Du bist ja jemand, der einfach ständig Cashflow braucht, ne? Da muss man halt mal was rauskommen. Aber er hat ja dann uns erklärt, dass es ja eigentlich nur unser Rechenmodell oder unser Rechenproblem ist, weil von dem ganzen ja, Zinsen oder wie die Zinsen gerechnet werden, spielt es aus seiner Sicht keine Rolle, ob da vorher Zinsen kommen oder das alles am Schluss kommt. Dann im Endeffekt sind es dann halt 13% pro Jahr, dass man das halt dann wieder anlegen kann. Das Zinseszinseffekt, naja, also das haben wir nicht weiter vertieft, aber ich wollte es trotzdem so nicht stehen lassen, weil die Thematik, dass eben viele Investoren doch einen stetigen Cashflow gut finden, das wollte ich dann schon nochmal angemerkt haben. Und da hat er dann nochmal angefangen, noch weiter interessanter Rechnungen rauszuhauen.
Yeah, but if you're buying a real estate, right, you don't have you have this increase in value like monthly, you have it on paper, but you don't have it in your account, but you still should consider that if you bought a flat for, I don't know, 10K 10 years ago and now it's 100K, you could still consider it as a potential, right, increase in capital. So, I mean, why not, yeah. But it's, of course, it's, everyone is can decide for himself, yeah. But, I mean, the farmer is still in debt to all this interest, which is accumulated, so it shouldn't be gone anywhere.
Also ich glaube, er hat einfach die Frage nicht richtig verstanden oder er wollte nicht darauf eingehen, weil es da ja vielleicht auch gar keine Lösung gibt. Die Farmer können ja gar keine Annuitätenkredite in dem Sinne abbezahlen. Gerade wenn sie mit sowas wie einer Ernte oder so kalkulieren, dann haben sie nun mal an dem Stichtag erst die Kohle und vorher so gut wie nichts. Aber sein komisches Beispiel mit Immobilienprojekte und Buchgewinnen, ich glaube, das können wir einfach außen vor lassen. Aber er hat natürlich durchaus recht. Ich meine, jedem Investor steht es frei, halt den Kredit auszupicken, der für einen akzeptabel ist. Ne? Wenn ich halt keinen endfälligen will, der am Schluss auch die Zinsen zahlt erst, dann lasse ich den halt einfach weg und investiere da nicht rein. Punkt.
Ja, genau. Also es sind halt irgendwie zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ja? Also es ist halt ganz toll, dass sich der Wert erhöht, aber wenn du halt deinen täglichen Schuss brauchst von Cashflow, dann bringt dir das halt wenig. Ja? Also mich machen solche Projekte auch total unglücklich. Und wenn ich jetzt auf den Erstmarkt schaue, ich habe ja ein neues Geld überwiesen und ich glaube von den, weiß nicht, 10 Projekten waren, glaube ich, 5 genau mit diesen endfälligen Sachen, die ich halt echt nicht haben möchte im Portfolio, einfach ja, weil es auch die Rendite runterzieht. Also klar, es gleicht sich irgendwann wieder aus.
Genau, es verschmiert irgendwann, ja. Genau, es verschmiert irgendwann, aber dazu musst du halt auch genug investieren. Ich meine, du jetzt mit deinem dicken Einsatz geht das schon, aber wenn ich halt dann wirklich nur 10, 20, 30 Projekte haben will, dann verschmiert sich das halt einfach nicht genug.
Ja, genau. Ja gut, aber ich glaube, wie du schon sagtest, also man muss sich halt die Projekte dann rauspicken. Das ist ja übrigens mit dem neuen Auto-Invest, den haben sie ja angepasst, haben glaube ich gar nicht drüber gesprochen, nee. Aber da kannst du ja genau die Einstellung jetzt machen und das heißt, es ist eigentlich kein Problem mehr, die Kredite jetzt zu vermeiden.
Haben sie jetzt endlich die Anlagesumme rausgenommen?
Nicht rausgenommen, aber die haben die von 250 auf 100 gesenkt und Die haben die Filterung erweitert. Das heißt, du hast jetzt, glaube ich, 4 Typen oder so und da ist einer, ist halt dieser Full Bullet und den kannst du halt rausnehmen und dann hast du halt das Problem nicht mehr und vermeidest diese Kredite komplett.
Auch eine schöne deutsche Übersetzung sehe ich gerade. Stichpunkt.
Ja, genau, da wurde heute schon in der Community darüber diskutiert, was denn Stichpunktdarlehen sind.
Sehr schön. Und was war das Fazit? Was war die Mehrheitsmeinung?
Es kam relativ schnell raus, dass es halt das endfällige Darlehen ist. Also war jetzt, hat man verstanden, man war einfach nur, ja, glaube ich, belustigt darüber, über die Übersetzung.
Also die nicht mitnehmen.
Genau. Gut, um die Projekte, die auf dem Erstmarkt sind, da geht es jetzt auch. Also aktuell sehen wir halt eine Menge Projekte, die allerdings auch mehr Zeit brauchen, um finanziert zu werden. Das zeigt uns ja, dass es halt scheinbar mehr Angebot als interessierte Investoren gibt. Und ich habe ihn halt gefragt, wie sie die Situation denn ändern wollen und wie sie das wieder in den Griff kriegen wollen.
Yeah, I think the long-term investors on Lande already know this small life hack that actually the summer is the best time to invest on Lande, because it's just a matter of seasonality, because at the end of the year we have a lot of repayments from farmers. So they repay the loans, investors get a huge inflow of money back and they reinvest it. So basically, there's a huge seasonality. When the money comes back, we don't need new investments. But in the summer, we have demand from farmers, but the farmers will repay it only in autumn. So it's just a seasonality which we see each year. And we also check the interest rates. They're higher on Lande on 1 or 2 percentage points during summer. But this will last only for 3 months until September, because already in September we'll have money starting to come back from farmers. And there will be again the deficit of new projects to invest in. So, and as we all sometimes already laugh that people will start asking us why my auto invest is not investing because there are just not enough projects for all the people. Yeah, Yeah. And also, this is the reason why we launched our summer cashback campaign. It's up to 2% additional bonus, which is incredible, I think. And if you combine like a project for 13 IRR plus 2% on top, it's already 15. And if you use an affiliate or referral link, you can go up to 16. This will be for a very short term because of this seasonality.
Also er sagt, es liegt vor allem an der Saisonalität. Also das sehen wir auch auf Heavy Finance. Auf anderen Plattformen ist das nicht so, aber tatsächlich auf den Agrarplattformen ist es so, dass wir im Sommer extrem viele Kredite haben und im Winter eher weniger. Und weil das liegt einfach daran, dass die im Winter dann vorwiegend immer zurückgezahlt werden. Also er sagt halt, wenn investieren, dann jetzt und als ab September wird wieder wegen Cash Track rumgeheult und im Team macht man sich darüber wohl schon lustig, weil es halt immer, wie wir es jetzt schon ein paar Jahre kennen. Und dann hat er auch noch natürlich seine aktuelle Cashback-Kampagne gepitcht, wo man dann prinzipiell bis zu 15% kriegen kann mit den aktuellen Krediten. Und wenn man dann noch einen Affiliate-Link nutzt, dann bis zu 16 und da hat er ein bisschen mit Renditezahlen um sich geschmissen. Ja, kann man natürlich machen.
Den nutzt aber noch nicht einmal du, oder? Ich meine, die Cashback-Aktion, die ist jetzt eher für uns kleinere Investoren. Und tatsächlich ist auch mal mit dazu eher uncool, oder?
Ich habe jetzt ja neues Geld überwiesen, aber tatsächlich werde ich die auch nicht nutzen. Ich finde sie grundsätzlich interessant, aber mir ist es halt auch zu viel. Also ich habe halt auch meistens 100, ich glaube maximal 150 in einem Projekt, aber 500 in einem Projekt, nee.
Für ein kümmerliches halbes Prozent, ne? Die 2% genau. Gibt es erst ab 5.000.
Ja, nee, muss ich jetzt nicht haben. Also ist halt auch gut, wenn es funktioniert. Ich habe schon gehört, dass es wohl ganz gut funktioniert und dass da wohl entsprechend Gelder angezogen werden, aber muss ja nicht mein Geld sein.
So sieht's aus. Aber was ich ganz, ganz interessant fand, du hast ja schon Heavy Finance angesprochen. Wir haben ihn dann auch nochmal zu dem Thema Heavy Finance und die Carbon Credits befragt. Also bei Heavy Finance gibt's ja diese Kredite, die statt Zinsen CO2-Zertifikate ausschütten und die unter anderem ja auch für mich so eine kleine Spekulation sind, auf die Zukunft bieten, was er davon hält und ob das nicht auch was für Lande wäre. Schließlich arbeiten sie auch mit Pharma, die ja CO2-Kompensation anbieten könnten.
I think it's a very interesting and innovative product for investors. In my opinion, it's maybe a little higher risk than traditional loans, right? But we've been actually approached by carbon issuing companies which do carbon credits, and they proposed us to create this cooperation and to create a similar product, similar loan type for investors. At the moment, we are still thinking about it because we are more on conservative side, and the carbon credit topic, you know, it's discussed in the media, and sometimes there's positive news and sometimes negative, so kind of still don't know how it will evolve. And now there's government, European Parliament voting this year, and maybe the agenda could a little bit change. So we're kind of waiting for a more like stable situation with those credits. But I guess if you have extra return and you're ready to risk as an investor, you could put part of your portfolio in projects. I don't see a problem there. But for us, we're, I would say, still considering something like that, yeah.
Ja, also für mich wieder eine sehr schöne, konkrete und auch ehrliche Antwort, wie ich finde. Anscheinend kamen ja auch schon auf Lande Firmen zu, ob sie das nicht auch anbieten wollen. Er findet es keine schlechte Idee grundsätzlich, allerdings eben für ihren konservativen Laden, finde ich immer schnuffig, hey, konservativ bei 12% P2P-Krediten. Aber ja, natürlich gibt es da auch durchaus Unterschiede vom Risikoprofil. Also für sie ist es noch vom Profil her zu spekulativ. Gerade mit Hinblick jetzt auch auf die Europawahl, ne, da gibt es ja auch, je nachdem, kann es ja auch einen Einfluss auf den CO2-Preis haben. Falls wir in Europa wieder zurückrudern, so frei nach dem Motto, CO2 schleusen wieder auf und nach uns die Sintflut, dann kann das vielleicht mit den Zertifikaten in die Hose gehen, aber vielleicht bleibt es ja auch bei den ganzen CO2-Erwartungen oder CO2-Reduktionen, die wir so geplant hat in Europa, dann sieht es wieder gut aus. Und für risikoaffine Investoren sieht er das als ein unproblematisches Investment. Ich mich noch drüber gefreut, ne? So, puh, Glück gehabt, der Landes-CEO hält mein CO2-Zock bei der Konkurrenz für positiv oder hat seinen Segen gegeben. Was soll da schon schief gehen?
Also ich bin da ja raus, weißt du ja. Also letztendlich ist das ja nichts anderes als ihr Getreidekredit, ne? Also kriegst halt irgendwas anderes und das wird dann halt zu einem zukünftigen Preis wahrscheinlich verkauft und du weißt es halt nicht.
Das ist
halt
ja,
nicht.
Die Besicherung ist ja trotzdem da. Die Besicherung ist weiterhin Land oder Maschinen bei Heavy Finance. Also wenn der Kredit selber in die Binsen geht, dann ist das Land oder die Maschine dran und nicht irgendwas Zukünftiges. Ne? Also das ist schon eine Sicherung. Sondern aber deine Zinsen sind halt Bei deinen Zinsen weißt du nicht, gibt es Zinsen? Also gibt es jetzt aktuell bei deinem Projekt 20% Stand heute Kredit, CO2-Zertifikatspreis oder gibt es halt, keine Ahnung, was in der EU passiert, nur noch 0%. Worst Case, das ist wirklich ein super Worst Case. Oder eben sogar 40%, wenn sie sich verdoppeln, die Preise. Das ist halt der Zock dabei, ne?
Oh, wer weiß, vielleicht kriegst du auch hinterher CO2-Token oder sowas.
Oh ja, geil. Ja, da, glücklicherweise, das war nie ein Thema, ne? Habe ich mich gewundert, dass man nicht irgendwie das Wort Blockchain, dann werde ich, glaube ich, auch nervös geworden.
Nee, das kommt dann, wenn sie die Zahlung in die Länge zu ihnen verdienen wollen. Dann kriegst du wahrscheinlich erstmal zwischenzeitlich diese CO2-Token.
Nee, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Die haben das ja auch tatsächlich sehr professionell mit Zertifizierung und mit Messen, was dann auch wirklich kompensiert wird. Also das war weit von irgendwelche Tokens für Immobilien oder so entfernt.
Nee, schätze ich sie auch so ein, dass sie das ordentlich machen werden, aber trotzdem ist es halt eine recht ungewisse Sache.
Auf jeden Fall.
Genau, ungewiss. Da kommen wir dann auch zur Zukunft von Lande. Ich habe ihn dann noch gefragt am Ende, wirklich am Ende mit der letzten Frage, was sie noch so für die Zukunft planen.
I mean, yeah, we covered most of it, but the main idea for me and what I'm proud of, Lande in 2024 is different companies than when we started. It's like, I would say we're like at the next step, it's Lande 2.0, because the IT is now safe. Secondary market will be relaunched. The debt collection is on a different level. The quality of loans and collateral is also much, much better. It was good before, but now it's even better. So we get a license. So if you just count those achievements that happened like in a year, I'm very happy with where we're going. Of course, maybe we wanted to issue a higher amount. We're kind of stuck on issuing 1 million euros a month. And you can see that this amount is stable already for a year. So we kind of could push it bigger, but the quality will drop. So we will go with this steady strategy for now and we'll increase the volumes gradually. And maybe this is even a bad news for investors that there will not be a huge supply for loans. Yeah, but it will be considerable, but not much bigger, but the quality will be better. Yeah.
Ja, also er meint halt, er sei recht stolz drauf, was aus Lande geworden ist und sieht das jetzt so ein bisschen als Version 2.0 an und muss ihm auch zum Teil so ein bisschen zustimmen. Also da, die haben echt viel gemacht und ich kann der Community nicht ganz zustimmen. Also mit den Ausfällen und so, das war für mich persönlich nie Thema, obwohl mein Ausfallrate tatsächlich höher ist als die der Plattform. Aber ich sehe da jetzt kein großes Problem drin. Die Änderungen, die sie jetzt da so gemacht haben, die werden sich, denke ich, definitiv auszahlen. Und er meinte dann noch, dass sie durchaus auch aggressiver vorgehen könnten und mehr Kredite auf die Plattform bringen könnten. Aber das werden sie nicht machen, weil darunter dann die Qualität wohl leiden würde. Und daher werden sie wahrscheinlich bei circa 1 Million pro Monat bleiben. Ja, das heißt, also wenn wirklich mehr Investoren auf die Plattform kommen würden, würden wir wahrscheinlich dann auch irgendwann entsprechend Cashtrack sehen, beziehungsweise sehen wir das ja auch in den Wintermonaten. Wollen wir schauen, ob sie daran nicht dann doch noch was ändern. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende von dem doch recht langen Interview. Aber ich denke, es war mal super interessant, so ein bisschen zu hören, was sich alles geändert hat und gerade auch dieses Ausfallthema so ein bisschen aufzudröseln und halt auch zu hören, okay, am Ende ist es doch nicht so schlimm, wie es scheint und alles läuft da doch in einem ganz geregelten Rahmen. Damit würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Fazit, was unser Investment angeht, oder?
Auf jeden Fall. Fangen wir an.
Ja, also ich fand die Plattform und auch das Thema Landwirtschaftskredite, habe ich ja gesagt, schon früher auch in anderen Podcasts, fand ich von Anfang an interessant. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal Heavy Finance mit dazu geholt. Und ich habe jetzt das Portfolio auf 15.000 Euro erhöht. Also ich bleibe Lande auf jeden Fall treu. Also da hat jetzt das Interview jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Also ich war schon vorher recht überzeugt davon. Ja, ich glaube, dass sie einen recht guten Job machen. Bin natürlich auch vielleicht näher dran als der normale Investor an der Plattform. Ja. Aber schauen wir mal, wie das so weitergeht. Aber ich bleibe da auf jeden Fall dabei und werde das auch tendenziell eher noch erhöhen. Wobei ich jetzt schon fast bei 100 Euro Zinsen im Monat bin. Ich werde wahrscheinlich auch mal irgendwann anfangen, so ein bisschen Zinsen abzuschöpfen monatlich.
Also ich war auf Nikita auch sehr positiv. Nicht positiv, aber ich fand ihn sehr überzeugend und souverän. Ich kann den ja auch vom ersten Interview, aber man hat schon gemerkt, dass auch da er gereift ist. Ne? Also mit der Plattform auch eher gewachsen. Die Umlage der Säumnisgebühren hat mich positiv überrascht und tatsächlich auch nochmal bestärkt, jetzt wieder in Lande mehr zu investieren. Ich werde nicht ganz so viel nachschieben wie du, Lars. Ich habe jetzt 3.000 knapp dort liegen, aber habe jetzt gesehen, es sind ja 10 Kredite aktuell auf der Plattform. Vielleicht nehme ich gerade die 10 Sommerkredite mit 50 Euro. Dann stocke ich doch nochmal ein gutes Stück auf und eventuell dann, wenn es halt wieder Cash-Track gibt im Herbst, ja, ich muss es ja nicht liegen lassen, das Geld, das zwingt mich ja keiner, dort für 8% oder 7% dann irgendwas Überbrückungsmäßiges zu nehmen oder gar warten, bis was kommt. Auch dann gibt es wieder eine Alternative. Meine Rendite liegt bei nicht ganz 10%. Du hast deine am Anfang genannt. Ich habe 9,6, 9,7%, je nachdem aufs Jahr oder auf die Gesamtlaufzeit gerechnet. Das finde ich durchaus okay. Ich habe 400 Euro an Zinsen bekommen. Also das ist auch gut. Also wobei das ja nicht nur Zinsen waren. Da gab es ja auch Cashback-Aktionen, wo unser eins mitmachen konnte. Und finde ich für die Zeit jetzt auch ganz passend. Also ich bleibe bei Lande dabei. Für mich ganz klar eine der Plattformen, die nicht auf der Wackelliste steht.
Hast sogar mehr Rendite als ich gemacht. Aber dafür nicht so viel Zinsen. Ich lege, glaube ich, bei knapp 1.400 jetzt mittlerweile.
Hast ja auch mehr investiert, ne?
Genau. Super. Ja, damit sind wir am Ende vom 10 in 10. Hatten wir ja schon lange keins mehr. Und könnte euch aber sagen, es gibt noch so ein, zwei, die wir auf Halde haben, die da noch kommen werden. Auf jeden Fall super spannend, was der Nikita erzählt hat. Und ja, ich hoffe, vielleicht wird das nächste Jahr mal ein bisschen kürzer. Aber wir fragen halt so viel nach.
Ja, ich glaube, wir quatschen uns ja auch gerne und das ist ja vielleicht auch das, was es 10 in 10 ausmacht. Ansonsten schreibt es uns in die Kommentare, denkt an die keine Anlageberatungsgeschichte und schaltet uns beim nächsten Mal wieder ein.
So sieht's aus. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.